In dem heutigen Text, wo wir gemeinsam eintauchen, der Text steht in Rut, also das Buch Rut. Irgendwie pfeife ich jetzt. Also ich kann euch schon mal sagen, ich pfeife nicht aus dem letzten Loch. Ich habe mir diese Woche auch mal ein bisschen Zeit für mich selber genommen. Von daher sind es wohl eher die Lautsprecher, die das machen. Ja, ich möchte euch auf so mit so ein paar so ein paar Schritten in dem ersten Kapitel so einfach mit reinnehmen. Was ist da passiert und was haben die oder was hat die Menschen damals so bewogen, dass sie das eine oder andere gemacht haben? Ich finde Geschichte nicht unwichtig, weil sie letzten Endes auch uns für unser Leben helfen kann. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Hört sich ziemlich trocken an, was da passiert ist. Und doch ist das nicht ganz unwichtig. Wir befinden uns in der Zeit von dem Richterbuch. Und das Richterbuch, das wiederum sagt uns, dass es nach dem Josua ist, und nach dem Josua bedeutet, die Menschen im Richterbuch oder die einzelnen Stämme des Volkes Israel im Richterbuch haben Aufträge bekommen von Gott. Und diese Aufträge im Richterbuch war, dass sie das Land Israel, ich male das mal hier hin, weil wir brauchen das noch, dass sie das Land Israel, das sah ungefähr so aus. Dann, dass wir uns ein bisschen orientieren können, war hier unten der See Genezareth. Dann war hier der Jordan. Nee, falsch. Da habe ich es genau falsch rum gesagt. Ja, genau. Und hier war der Jordan, genau. Also hier war der See Genezareth, hier war der Jordan und da war das Tote Meer. So. Und Juda wiederum, damit wir das auch einordnen können, er war ja aus dem Stamm Juda, das war hier unten, Juda plus Benjamin ist ein bisschen lang zu schreiben, deswegen kürze ich das hier ab. Und Bethlehem war ganz grob ungefähr hier, also es kann auch einen halben Zentimeter so abweichen, aber ungefähr war das hier. Und die anderen 10 Stämme, die hatten sich nun hier verteilt, sah ja im Groben und Ganzen alles ganz cool aus. Und jetzt kommen wir zum Hauptproblem der Richterzeit, dass sie ihre Feinde, diese Stämme, die Gott ihnen gegeben hat, dass sie sie besiegen dürfen, weil Gott gesagt hat, eure Gnadenzeit ist vorbei, diese feindlichen Völker, die haben teilweise noch unter den Israeliten gelebt. Und die Israeliten, die haben das ganz geschickt gemacht, die haben die Täler eingenommen. Ich meine, in der Schweiz kennen wir ja Täler, also Täler sind uns ja nicht unbekannt. Da gibt es schöne Täler, wo dann so wirklich das Wasser runterkommt und wo seitlich an den Hängen wunderbar schöne Bäume wachsen, also wo unten ein Fluss fließt, also es sieht total schön aus. Und wenn es ein breites Tal ist, dann kann man dort auch durchaus Ackerbau und Viehzucht betreiben. Und die Höhen, die haben nach wie vor den Feinden gehört. Also das war so der Zustand, wo wir im Richterbuch antreffen. Und wir treffen im Richterbuch noch etwas an, was für unsere Geschichte heute wichtig ist, und zwar, also das Volk Moab, also die Moabiter, die haben hier gelebt, dann damit ich es richtig sage, hier unten waren die Edomiter. Da waren die. Damit ich es, hier oben war Ammon, die Ammoniter. Genau, und ganz oben war Aram. So. Das heißt, ringsrum waren Feinde und teilweise haben die Feinde im Land gelebt. Das ist die Ausgangssituation, von der wir die Geschichte vielleicht von der Landkarte und von allem ein Stück besser verstehen können. So, nun war es ja so, dass Gott eigentlich seinem Volk auch noch hier, also da waren ja hier auch nur zwei Stämme, und das ist eben das Interessante, also hier ist dann das Mittelmeer, damit man das einfach mal so gut einordnen kann, damit man das so ein bisschen weiß. Und zwei Stämme haben sich ja auch noch hier auf der anderen Seite praktisch angesiedelt. Die sind nicht mit rübergegangen, sondern die waren zunächst mal hier, sind dann aber später noch dazugestoßen, als dann nach Wegführung und Wiederkunft das so war. Genau. Und jetzt kommen wir auf das Eigentliche von diesem Mann, der beschrieben wird. Und zwar in Vers 2, und der Name des Mannes war Elimelech. Und der Name seiner Frau war Naemi. Seine beiden Söhne hießen Machlon und Kilion. Sie waren Ephraimiter aus Bethlehem in Juda. Und sie kamen in das Gebiet von Moab und sie blieben dort. Also die hatten eine Hungersnot. Leider wird uns das konkrete Datum nicht gesagt. Was sie aber gemacht haben, sie haben mit ihren Augen geguckt, wo ist es denn günstiger zu leben? Wo können wir denn hin? Und so sind sie ins Nachbarland gegangen, eigentlich zu ihren Feinden, eigentlich zu denen, die sie hätten einnehmen sollen. Das war Gottes Auftrag. Gell? Nehmt das Land komplett ein, nehmt es komplett in Besitz und die einzigen beiden, die ihre Landstriche wirklich eingenommen haben, das war Josua und Kaleb. Und die beiden, die hatten es noch nicht mal so einfach. Der eine hat einen Berg gekriegt und der andere hat auch eher so, ich sag mal, Steppe mit Wachstum bekommen, und den anderen ging's ja recht gut. Jetzt war aber diese Not da, und so haben sie sich überlegt, was machen wir? Also zumindest der, ich lese den Namen nochmal vor, der Elimelech mit seiner Frau, Naomi wird's eigentlich ausgesprochen, die sind dann losgezogen, und zu dem Zeitpunkt geht man mal davon aus, waren die Söhne noch nicht ganz so alt, aber relativ schnell ist es dann passiert, dass die Söhne dort in dem Land, und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Elimelech aber, Naomis Mann, starb und sie blieb allein übrig mit ihren beiden Söhnen. Und die beiden nahmen sich moabitische Frauen, der Name der einen war Orpa und der Name der andere war Ruth. Und sie wohnten etwa 10 Jahre dort. Wir wissen also ungefähr, dass sie dort einige Zeit waren, und in diesen 10 Jahren, das wird nun hier beschrieben, danach starben auch die beiden Söhne, nämlich Machlon und Kilian, sodass die Frauen ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann allein übrig blieben. Das war die Ausgangslage. Sie hatten sich davon versprochen, dass sie im Lande Moab mehr zu essen haben, dass es ihnen dort vielleicht ein bisschen besser geht, und die Vermischung in der damaligen Zeit war ein Stück weit, nicht ausschließlich, aber ein Stück weit immer wieder da. Also es war nicht so außergewöhnlich, wie das vielleicht für uns heute wäre. Das ist die Ausgangslage. Und in dieser Ausgangslage nun stellt sich die Frage, weshalb lässt Gott das zu, dass die Männer der Frauen sterben? Weshalb lässt er das zu? Und auf diese spannende Frage, die wir uns als Christen wahrscheinlich stellen, gibt uns das Buch Ruth keine Antwort. Also er gibt keinen Grund an, weshalb die Männer sterben. Wir müssen das einfach offen lassen. Tatsache ist, dass Männer damals in dieser Gesellschaft, also ich habe noch ein entscheidendes Detail vergessen, wir befinden uns ungefähr so plus minus, wir können es ja nicht ganz genau zuordnen, aber ich würde es mal so mit circa, wir befinden uns ungefähr 1200 Jahre vor Christus. So ungefähr würde ich es mal einordnen. Vielleicht sind es auch 100 Jahre mehr oder 100 Jahre weniger, aber so ungefähr könnten wir das circa einordnen, dass wir uns da so ungefähr befinden. Und in dieser Phase des Lebens waren also Männer nicht nur dazu da, dass sie eine Frau heiraten und dass man dann im biblischen Sinne eine Familie führt, sondern die Männer waren sozusagen diejenigen, die Gericht, also die praktisch das Entscheidende, wenn ein Acker gekauft wird, wenn Unrecht passiert ist, dass dann die Männer immer nach vorne gingen, dass die das quasi geregelt haben. In dieser Gesellschaft waren die Männer die Entscheidenden. Nicht so wie heute, wo die Gleichberechtigung da ist, wo jeder auf der gleichen Ebene ist beim Gericht, egal ob Mann oder Frau. Sondern damals war das den Männern vorbehalten. Und das nun trifft die Frauen auch im moabitischen Land ziemlich hart. Sie haben niemand mehr, der sie sozusagen vertreten kann. Sie haben auch keine Chance mehr. Die Naomi, die fängt dann an und überlegt, wie können wir eventuell in diesem Land weiterleben, wer kann uns vertreten. Und sie kommt dann darauf und sagt in den weiteren Versen, ab Vers 4, ihr seid aus diesem Lande von Moab, ihr meine Schwiegertöchter. Und ihr könnt euch hier gut wieder Männer nehmen und ihr könnt hier heiraten und die, da könnt ihr dann Familie gründen. Aber ich werde zurückgehen in das Land, wo ich hergekommen bin. Und ich werde dort versuchen, wir würden heute sagen, mir dort wieder eine Existenz aufzubauen und werde versuchen, dort zu leben. Ich sehe hier für mich keine Chance, in einem fremden Land zu überleben. Ich schafft es nicht. Und da kommen wir an so einen Punkt, der mir in dem Lesen, in dem Vorbereiten, in dem Reinbuddeln wichtig geworden ist. In diesem Beschreiben, in dem Buch, passiert immer wieder Folgendes. Die Menschen, also Ruth und, Naomi und ihr Mann Elimelech, stehen immer wieder vor Kreuzungen, vor Weggabelungen, vor dem, dass sie am Überlegen sind, wie können wir es machen und was ist jetzt dran. Also immer wieder kommen sie an den Punkt, dass sie überlegen müssen, wie entscheiden wir uns. Wenn wir in die Praxis hineingucken, dann haben sie sich ganz praktisch dafür entschieden, wir leben in diesem Land, also dürfen unsere Söhne auch Frauen aus dem Land der Moabiter nehmen. Das Buch lässt es unkommentiert. Und doch, wenn wir ins Alte Testament hineingucken, dann sagt Gott ganz klar, dass es keine Vermischung geben soll. Also, dass sich die Israeliten nicht mit anderen Völkern austauschen sollen, weder ehelich noch sonst irgendwie. Das heißt, Gott war es ein Dorn im Auge, wie sie hier gelebt haben, und Gott hat es mit Sicherheit auch nicht gefallen, dass die beiden Söhne sich Frauen genommen haben, die zunächst mal aus einem Land kommen, wo nicht der dreieinige, heilige und lebendige Gott, also unser Heiland, angebetet wird, sondern wo Götzen angebetet werden. Das war Gott ein Dorn im Auge. Das hat ihm nicht gefallen. Da war die Treue nicht da. Und ich würde das jetzt einfach mal so für mich aus der Vorbereitung sagen, da sind sie falsch abgebogen. Da kamen sie an eine Kreuzung und haben für sich beschlossen, na gut, wenn das jetzt so ist, dann biegen wir hier ab. Und in dem Moment, wo die Abbiegung für sie so war, sind es natürlich weitere Abbiegungen, wenn man mal abbiegt, wo es Gott nicht gefällt, dass man dann sich auch ein Stück von Gott entfernt. Und manche Not, die in ein Leben kommen kann, nicht kommen muss, die kann dazu dienen, dass man sich entweder überlegt, okay, wie kann es jetzt weitergehen, oder dass man nach Gottes Willen fragt. Wir entdecken das hier sehr wenig in dieser ersten Beschreibung, in diesem ersten Kapitel. Klar ist, als die Not so groß war bei der Naomi, dass sie nicht nur ihren Mann, sondern auch ihre beiden Söhne verloren hat, dass sie nun für sich spürt, erkennt und merkt, es ist dran, dass ich dahin gehe, wo ich hergekommen bin. Für sie war nun klar, es braucht eine Wende in meinem Leben. Ich muss da zurück, wo ich hergekommen bin. Ich muss umdrehen. Die Bibel nennt so einen Punkt Umkehr. Und im geistlichen Sinne nennt sie es Buße. Irgendwie, die U's laufen heute nicht so gut bei mir. Ich denke, ihr könnt es trotzdem lesen. Und in dieser Umkehr gibt sie nun die beiden Schwiegertöchter frei. Die beiden haben sich wohl wohlgefühlt bei der Naomi, aber sie sagt nun ganz klar, ihr dürft hier bleiben und ich werde zurückgehen in das Land, da wo wir hergekommen sind, da wo ich hingehöre. Ein interessanter Satz, wo gehören wir denn hin? Die Naomi spürt für sich, ich gehöre zu Gottes Volk, ich gehöre zu den Israeliten, ich gehöre zum Stamm Juda, ich gehöre in die Stadt Bethlehem, da gehöre ich hin, da ist mein Zuhause. Sie hat für sich erkannt und gespürt, wo ist Heimat. Und deswegen war für sie auch klar, ich werde auf jeden Fall umdrehen. Ich werde auf jeden Fall den Weg wieder zurück antreten. Wenn ich mir das so durchdenke bei Naomi, dann war das ein schwerer Schlag. Damit sie erkennt, ja, die Hungersnot ist schon lang vorbei in unserem Land und eigentlich hätten wir schon viel früher zurück sollen, aber wir haben es nicht getan. Und jetzt, wo die Not so groß ist in meinem Leben, ist es mir leichter, umzudrehen und zu überlegen, wie kann ich dort, auch wenn ich eine Fremde bin, wie kann ich dort wieder zu Gott letzten Endes zu Gott nach Hause kommen. Nicht nur zu Menschen, sondern auch zu Gott. Und auf diesem Weg, das ist nun das Interessante, auf diesem Weg, ich habe schon ein paar Mal gesagt, gibt sie ihre beiden Schwiegertöchter frei. Vers 11. Aber Naomi sprach, kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Trage ich denn noch Söhne in meinem Schoß, die neue Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht heim. Also sie schickt sie nach Hause, ganz konkret und mehrfach. Und sie klärt sie auf und sagt, eigentlich wäre ich euch schuldig, dass ich euch, wenn wir jüngere Kinder hätten, so will es das Gesetz in Israel, dass ihr jüngere Söhne dann haben könntet. Das haben wir nicht und deswegen gebe ich euch frei. Und in Vers 15 passiert dann, sie aber sprach, siehe, meine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehre du nun auch um zu deiner Schwägerin. Aber Ruth antwortete, nötige mich nicht, dass ich dich verlasse und mich von dir abwende. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ein entscheidender Satz, den die Ruth hier als zweite Schwiegertochter zu ihrer Schwiegermutter, zur Naomi oder Naomi, je nachdem, wie man es übersetzen möchte, sagt. Die eine kehrt tatsächlich um, geht in die Kultur, wo sie schon immer gelebt hat. Dort hat sie sich auch ein Stück weit wohlgefühlt. Und jetzt kommt Ruth und sagt, ich möchte gerne mit dir mitgehen, Naomi. Ich möchte nicht nur dich begleiten, sondern ich möchte das annehmen, was dein Leben ausmacht. Irgendetwas muss der Elimelech, muss die Naomi gelebt haben, was der Ruth gefallen hat. Wir erfahren das hier in diesem Anfangstext nicht. Und doch war etwas da, war so ein Rest da, wo sie gespürt hat, sie leben das anders. Und deswegen sagt sie ganz bestimmt, Vers 16, dein Gott ist mein Gott und dein Volk ist mein Volk. Sozusagen verlässt sie ihre Kultur, da wo sie aufgewachsen ist, weil sie sagt, da wo ihr herkommt, so wie ihr lebt, an den Gott, den ihr glaubt, das möchte ich auch annehmen. Das ist eine ganz starke Aussage von der Ruth, die hier auch ganz deutlich gesagt wird. Und so gehen die beiden, oder Naomi lässt es dann zu, dass die Ruth mitgeht. Dein Gott ist mein Gott. Ich habe mir so beim Vorbereiten überlegt, noch hat sie einen alttestamentlichen Jahwe, noch hat sie unseren Gott im Alten Testament kennengelernt. Und doch war das Besondere an unserem dreieinigen und heiligen Gott im Alten Testament folgendes. Damals gab es nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn in diesen ganzen heidnischen Völkern, sondern wenn jemand etwas Falsches gemacht hat, dann wurde nicht nur er, sondern die ganze Sippe wurde damals getötet. Und Gott hat eingeführt, dass nur noch der eine Schuld macht, dass nur auch der praktisch schuldig ist. Und Gott hat eingeführt, dass es Vergebung gibt. Dass wir Menschen zu Gott kommen können und dass wir tatsächlich Vergebung bekommen und dass es einen Stellvertretertod gibt. Und dieser Stellvertretertod war ja zur Überbrückung ein Tier. So lange, bis Jesus das ein für alle Mal für uns geregelt hat. Das heißt, das ganz Große, was für unseren Heiland spricht, das ist das Thema Vergebung. Und aus der Vergebung heraus gibt es das Thema Annahme. Das heißt, Gott kommt und sagt, ich nehme dich so an, wie du bist. Ich lebe mit dir Beziehung. Dieses Wort kennen wir mehr aus der Ehe. Und noch eine viel tiefere Beziehung möchte Gott mit uns leben. Er möchte ganz eng mit uns zusammen sein. Und das Schöne an unserem Gott ist, er lässt uns auch nicht allein, sondern er geht mit uns. Also, er nimmt uns an die Hand. Und er führt uns. Unser Heiland ist so groß, dass er überblicken kann, was gut für uns ist und was nicht. Andererseits ist unser Heiland auch so tolerant, dass wenn wir eigene Wege gehen wollen, dass er uns dann nicht im Gefängnis einsperrt, sondern dass er uns zwar sagt, dass es nicht gut ist, dass er uns aber auch gehen lässt. Wenn wir uns ihm jedoch anvertrauen, dann ist es wie ein ganz enger Bund. Und Bünde hat es im Alten Testament immer wieder gegeben, die mit Blut besiegelt ganz eng verbunden sind. Das lebt Gott mit uns. Das ist ein Unterschied zu diesen heidnischen Göttern, die dort in den anderen Völkern da waren. Klar war es einfacher. Man hatte eine Statue und hat gesehen, was man anbetet. Was jedoch viel schwieriger war, war, es war eine tote Götzenstatue, die nicht helfen konnte, die auch nicht helfen wollte, sondern die letzten Endes von unserem lebendigen Gott weggeführt hat. Sie war, ich würde mal sagen, teuflisch und nicht göttlich. Sie hat Menschen geknechtet und gebunden. Als dann das Baals- und Aschera-Priestertum aufgekommen ist, wurden sogar Kinder geopfert. Und das ist absolut nicht biblisch. Das ist satanisch. Menschen zu töten entspricht nicht unserem Gott. Wenn also die Ruth durch ihre Schwiegereltern Gutes von unserem lebendigen Gott erlebt hat, erfahren hat, dann hat sie das angesprochen. Dann war ihr das mehr wert. Das war wirklich ein Mehrwert für ihr Leben. Nun stellt sich die Frage, weshalb mache ich so ein großes Aufsehen? Oder weshalb versuche ich hier ein paar Sachen so deutlich zu erklären? Auch wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft. Jeder darf an alles glauben und darf alles, solange das für den Staat irgendwie legal ist, darf er danach jagen und das treiben. Ich habe schon Menschen kennengelernt, die sich in Kreise bewegt haben, wo es darum geht, möglichst viel Geld zu sparen, weil das ihrem Gott gefällt. Möglichst reich zu werden, möglichst groß dazustehen. Und dabei vergessen wir eines. Vor kurzem hat mir eine Krankenschwester erzählt, wenn jemand im Krankenhaus stirbt, bekommt er dort ein Hemd. So ein letztes Hemd angezogen. Er wird dann gewaschen, so ein letztes Hemd wird angezogen. Und die Krankenschwester hat dann zu mir gesagt, dieses Hemd hat keine Taschen. Keine Taschen. Es ist einfach nur noch ein Hemd. Also, genau. So ein langes Hemd. Wir nehmen nichts mit. Das ist nicht die Drohung. Das ist nicht irgend sonst eine Ansage. Sondern was wir mitnehmen, ist unsere Verbindung zum Heiland. Und je intensiver wir die leben, strahlt das nach außen. Unser Glaube, das, was uns wirklich im Leben wichtig ist, hat eine Strahlkraft. Ich möchte uns das einfach so mutmachend sagen. Und diese Strahlkraft in aller Trauer von der Naomi, die hat etwas ausgelöst, dass die Ruth gesagt hat, bevor ich wieder Götzen anbete, gehe ich doch lieber mit dir nach Juda und lebe in deinem Volk und mit deinem lebendigen und heiligen Gott. Jetzt könnte man sagen, es ist ja nur eine Person. So die, die das halbvolle Glas als halb leer sehen, die würden jetzt sagen, na gut, also da hätten wir auch noch mehr erreichen können. Hätten wir ja die zweite Schwiegertochter auch noch so in Schlepptau nehmen können, an den Wagen binden und sagen, und du kommst auch nicht mit, du kommst auch noch mit und dich kriegen wir schon noch irgendwie hingebügelt. Ja, das ist die Größe unseres Gottes, der Freiwilligkeit. Gott möchte uns nichts zwanghaft aufs Auge drücken. Er will bei dir nichts machen, was gegen dich ist. Sondern da, wo in unserem Leben etwas ist, wo wir sagen, nee, nur bis hierher und nicht weiter, da sagt Gott, ja, das akzeptiere ich. Das tut mir leid, aber ich akzeptiere es. Wenn man in 4. Mose 12 hineinschaut, kleiner Exkurs noch, dann erleben wir, wie die 12 Kundschafter zurückkommen und wie das Volk Israel gegen Gott rebelliert. Und wie es Gott zu viel wird mit seinem Volk, weil sie so gegen ihn sind. Aber Gott lässt sie nicht mit irgendeinem Feuerstrahl umkommen, sondern Gott sagt, dann drehen wir eine Ehrenrunde. Wenn ihr da schon nicht rein wollt, dann lebt euer Leben in der Ferne vom Land Israel. Und die beiden, die rein dürfen, das sind die, die daran geglaubt haben, dass Gott Wunder tun kann. Das sind Kaleb und Josua. Und das sind die beiden, die ihre Länder oder ihre Gebiete, egal ob es jetzt kleine Länder sind oder Gebiete sind oder Bereiche, Zonen, die haben das eingenommen, die waren Gott gegenüber treu, weil sie gewusst haben, mit ihm, und jetzt kommt, kann ich Berge überwinden. Und mit Berge, da kennen wir Schweizer uns aus. Da wissen wir, von wo wir reden und von was wir reden. Berge zu überwinden ist nicht einfach. Aber mit Gott kann ich Berge überwinden. Die beiden haben diesen Gang angetreten, diesen schweren Heimweg und haben gesagt, ja, wir gehen dahin, wo wir in Wirklichkeit hingehören. Das war auch eine Demütigung. Und es kann auch für uns eine Demütigung sein, wenn wir zu Gott zurückkommen und sagen, Heiland, da habe ich falsch gelegen. Hey, da habe ich in meinem Leben gedacht, ich könnte das irgendwie besser machen. Ich könnte diesem oder jenem nachjagen. Und dann musste ich erkennen, dein Wille geht in eine andere Richtung. Aber schlimmer wäre es doch, wenn sie gesagt hätte, ja, dann biegen wir halt noch dreimal ab, bis wir hier aus dem Blatt raus sind. Irgendwann finden wir ja vielleicht auch wieder was. Aber unser Herz, unser Glaube, das, was wir von Kindesbeinen an unter Umständen vom Glauben erfahren haben, zieht uns zum Vater. Zieht uns dorthin. Und das war bei der Naomi so. Und die Ruth war im Schlepptau, weil sie gemerkt hat, einmalig gut. Wir brauchen Zeit in unserem Leben, um immer wieder diese Größe und diese Fürsorge und dieses Ganze, was Gott für uns so als Alleinstellungsmerkmal für uns hat, damit er uns das geben kann. Wir brauchen diese Zeiten, um da einzutauchen. Die Menschen fühlen sich ja gerade so, dass sie gerne wieder shoppen gehen, dass sie gerne wieder irgendwo hinsitzen, was essen und was trinken. Ja, das braucht der Körper auch. Aber letzten Endes braucht unsere Seele, braucht die Verbindung zu Gott, die Nähe und die Zeit. Das können wir nirgendwo anders kriegen als bei ihm. Zeit mit ihm. Sich diese Zeiten bewusst zu nehmen, die sind total kostbar. Und manches Mal ist so ein Wendepunkt. Also, wenn wir jetzt hier aufhören und da hören wir auf, sind gleich fertig. Manches Mal ist so ein Wendepunkt für so eine Naomi ja ein Eingeständnis und das Ende des Lebens. Und doch, was Gott daraus machen kann, kann man in den nächsten Kapiteln lesen. Unser Ende ist Gottes Anfang. In dem Moment, wo wir Gott an unserem Ende unseren Scherbenhaufen hinlegen, kann Gott aus unseren Scherben wunderbares Mosaik machen. Mosaik sind Scherben, die übrig geblieben sind. Und das Mosaik in einem Muster, zum Beispiel in einem Fliesenmuster ein Mosaik da drin zu haben, ist das Highlight. Ist die Aufwertung des Plattenbodens. Und genau das kann Gott aus unserem Leben machen. Er kann aus diesem Punkt, wo wir umgedreht sind und hingelaufen sind zu ihm, kann er Großes in unserem Leben machen. Kann er Großes für uns als Gemeinde machen. Und ich möchte da auf Gott vertrauen, dass er das machen kann. So wie damals bei Naomi und Ruth. Amen. Ich möchte noch beten. Heiland, es ist so wahnsinnig einfach, darüber zu reden, was damals passiert ist, vor 3.500 Jahren. Heiland, ich bitte dich darum, da wo wir an so Punkte stehen, als Gemeinde oder auch ganz persönlich. Schenk uns den Mut, auf dich zuzulaufen, hin zu dir zu kehren und zu wissen, ja, du machst es gut. Schenk uns diese Kraft, schenk uns diese Energie.